Radar und Echolot, drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott. Kapitel 10, Professor Kästen Kopf. Sie wandten sich nach links, nutzten den Durchlass in der Ladenzeile, gingen am Audimax vorbei und steuerten das Gebäude an, welches ein Schild als Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät der CAU auswies. Gleich im Entree informierte eine weitere Tafel darüber, dass Professor Dr. Kästen Kopf in Zimmer 138 residierte. Das musste man sich allerdings erst einmal erschließen, denn irgendjemand hatte Genfood Nein Danke Aufkleber in großer Zahl auf der Infotafel verteilt. Statt der Sonne der Atomkraft Nein Danke Plaketten lachte ihnen nun eine kleine schielende Tomate mit grün stängeligem Haarschopf entgegen, und in der auf Professor Kopf hinweisenden Zeile waren die Tomaten so geklebt, dass nur S.T. Kopf 138 übrig geblieben war. »Bilden die hier Kannibalen aus?«, fragte Marlene amüsiert. »Viele Vegetarier wirst du hier sicherlich nicht finden, zumindest nicht in der Abteilung Tierzucht.« Sie stiegen die Treppe hoch und wurden durch weitere Ausschilderungen nach rechts in einen länglichen, schmalen Flur verwiesen. »Ah, die Damen und Herren von der Presse, herzlich willkommen«, schallte es ihnen bassdröhnend entgegen. Ein eher kleiner Mann kam auf sie zu, kleiner als erwartet zumindest. Dafür, konnte man hier dafür sagen, ausgestattet mit einem beachtlichen Resonanzraum für seine tiefe Bassstimme. Trotz seiner Statur wirkte er keineswegs behäbig und auch nicht wie ein gemütlicher Genussmensch. Sein Lächeln, hinter der wie eine Lanze ausgestreckten Hand, war ganz sicherlich nicht jovial. »Ladies first, die gute Kinderstube, meine Mutter wäre stolz auf mich«, tönte er flurfüllend und schob sich grinsend an ihm vorbei. »Frau Odefrei nehme ich an, und ihr Kollege der Herr Hillinger, nicht wahr?« erreichte Marlene die immer noch weit ausgestreckte Hand und verbeugte sich artig. »Kopf«, sagte er, und noch einmal »Kopf«, begleitet von einem weiteren Kopfnicken, als er auch ihm die Hand gab. Unwillkürlich fiel ihm Zahl ein, als wette er dagegen, und genau das taten sie ja auch. »Sehen Sie«, setzte der Professor an, nur Augen für Marlene und einen halben Schritt zurücktretend, »eine derart gut, ja geschmackvoll angezogene Frau finden Sie in diesem Institut nicht. Leider. Oder, ja, geradezu bedauerlich, aber, wie ich entschuldigend hinzufügen möchte, natürlich, denn der Dresscode ist hier eher nun, sagen wir, der bäuerlichen Praxis nicht zu sehr entfremdet. Ich bin da keine Ausnahme, leider.« Er blickte an sich, an seinem groß karierten Flanellhemd, das von einer Art Weste umspannt wurde, und seiner braunen Korthose herunter, schnippte sich einen Fussel vom Wams. Sein Blick verfolgte den segelnden Fall der, ja, war es der daunige Federflaum einer Gans oder Ente, und blieb an Marlenes Beinen hängen. »Ja«, sagte er, »eine kleine Entendaune, ein Überbleibsel meines morgendlichen Rundgangs. Wussten Sie, dass das Wort Daune isländischen Ursprungs ist und mit der Eiderente erst im Mittelalter quasi eingeführt wurde? Dun, die Pflaumenfeder. Wärmedämmung und Elastizität und auch in Wortverbindung zu dünn. Wie komme ich jetzt da drauf?« »Nun«, setzte er nach einer kleinen Besinnung mit noch verklärt wirkendem Blick an ihn gewandt fort, »so konnte ich sie denn umstandslos identifizieren, ja eben auch ein diskriminierender Vorteil von Berufskleidung.« Ein geradezu artistisches Kopfkunststück, wenn zwei so gewandete Gestalten pünktlich zum vereinbarten Termin erschienen, dachte er, behielt aber jegliche Anmerkung für sich, zumal ihm Marlene zuvorkam. »Professor Kopf«, sagte Marlene, »schön, dass es geklappt hat und Sie sich für uns Zeit genommen haben.« Sie lächelte ihn an und ging die zwei Schritte auf ihn zu. »Wo werden wir das Interview durchführen, Professor?«, fragte sie. »Ah ja, das Interview, richtig. Kommen Sie, ich gehe voran, ja?« Sie folgten ihm durch den Gang, an dessen Ende der Professor sein Büro zu haben schien. Zumindest die aufsteigenden Raumnummern deuteten darauf hin. Marlene warf ihm einen Blick zu, der kopfschüttelnd ein Fragezeichen formulierte und den er interpretierte als: Was soll die Maskerade? Er zog die Schultern hoch. Sollte das hier ein bewusst gesetzter Gegensatz sein? Im Netz hatten sie zwei Videos gefunden, jeweils Vorträge, die Professor Kopf als einen auffällig gut gekleideten, sich in eloquenter Weise darstellenden Wissenschaftler zeigten. Und nun diese Show. Warten Sie, sagte Professor Kopf, als sie sein Büro betreten hatten. Ich wollte das schon gemacht haben, ja. Wo nehmen Sie Platz? Vielleicht hier, ja? Der Raum hatte etwas von einer Höhle, der Höhle eines jagenden Sammlers. Vollgestellte Regale bis unter die Decke, in einer Vitrine eine Ansammlung von Kleintiergerippen, nein, eigentlich nur von deren Schädeln. Vor jedem ein kleines beschriftetes Kärtchen. Ein mit Papieren, Büchern, Zeitungen, einem Bildschirm, einer halb verdeckten Tastatur, einem größeren Schädelknochen, einer, ja, was, einer Katze und mit überall klebenden Post-it-Zetteln überladener Schreibtisch, der seine Fortsetzung in irgendwie organisch wirkender Weise auf die angrenzende Fensterbank gefunden zu haben schien, von dort auf den Fußboden und nun im Begriff stand, den kleinen runden Besuchertisch samt den drei zugehörigen Stühlen zu überwuchern. Hier etwas finden. Aber auch das Chaos ist ein System. Die Haufen waren schließlich relativ exakt, klar abgegrenzt. Chronologisch orientierte Erinnerung könnte helfen, etwa so vor 5 Jahren, vor 3 Jahren, vor 2 Monaten, wenn überhaupt. Dagegen wirkte die museale Präsentation der Präparate in der Vitrine absolut akkurat in ihrem einheitlich schimmernden Altweiß. Professor Kopf befreite 2 der Stühle von ihrer Last, stand kurz unschlüssig und legte die Haufen dann in 2. Reihe unter die Fensterbank, besah sich sein Chaos und hob wie entschuldigend Arme und Schultern. Was Ihnen hier vielleicht als allgemeine Unordnung erscheint, beruht in Wirklichkeit auf der zugegeben abstrakten Überlegung, dass sich durch die absichtlich herbeigeführte Ansammlung unterschiedlicher Materialien oder Themen bzw. Inhalten ein Kombinationspotenzial ergibt, aus dem sich durch Zufallsprozesse etwas gänzlich Neues bilden kann, das Ergebnis gleich mit einer genetischen Mutation entweder evolutionär zum Königswirt wird, oder aber leider, und das ist zugegebenermaßen wahrscheinlicher, sich als unbrauchbar erweisen wird. Er stand da, schaute auf seine Haufen und lächelte hoffnungsvoll. »Und wie lange braucht die Natur in der Regel für das Hervorbringen einer solchen Mutation?«, fragte Marlene. »Oh, sie kann jederzeit passieren. SNPs oder wie wir sie nennen, SNIPs, die Single Nucleate Polymorphism, sind Veränderungen eines einzelnen Basenpaares im DNA-Strang. Sie sind mit gut 90% die am häufigsten vorkommenden genetischen Varianten. Ob eine solche wirksam wird oder sich gar evolutionär erfolgreich durchsetzt, ist, wie gesagt, eine andere Frage. Die meisten Neumutationen sind letal, das heißt, dass der Träger dieser Veränderung vor seiner Geschlechtsreife stirbt. Entsprechend werden diese Veränderungen nicht vererbt, wie auch logisch, nicht wahr? Und lediglich 1% aller Neumutationen ist super vital und bringt einen Evolutionsvorteil. Und da Sie Zeiträume ansprachen, gehen wir vom Homo sapiens aus, so blicken wir ca. 200.000 Jahre zurück. Betrachten wir die Gesamtheit der, sagen wir, menschenähnlichen, dann gehen wir 32 Millionen Jahre zurück. Selbst ein langes Forscherleben vorausgesetzt, ist das eine Herausforderung für Ihre Papierstapel, sagte Marlene freundlich feststellend. Da haben Sie recht. Er lachte fröhlich und schüttelte den Kopf. Ja, sehen Sie, jetzt fällt es mir im Zusammenhang mit diesem Zimmer zum ersten Mal ein. Die entscheidende Mutation, nämlich die, welche die Gehirnentwicklung beförderte, resultiert aus einem Rückgang der Kaumuskulatur. Das ist ca. 2,4 Millionen Jahre her. So bekam das Gehirn Platz. Das könnte mich tatsächlich zum Entrümpeln auffordern. Sie sehen, auch als Wissenschaftler muss man sich für einen Ansatz entscheiden. Nachdenklich schaute er auf die beiden neuen Stapel vor der Fensterbank. Aber bitte, er wies auf die nun freigeräumten Stühle, nehmen Sie doch Platz, Sie vielleicht hier und Herr Hillinger dort. Das wird gehen. Danke, sagte Marlene. Er selbst zog sich seinen Schreibtischstuhl heran. Und so saßen sie dann zu dritt um den Tisch. Marlene und der Professor so, dass sie einander tischfrei gegenüber saßen. Er hingegen war eingeklemmt zwischen Tisch und Wand und hatte einen mit möglicherweise evolutionsperspektivisch exzeptionell bedeutsamen materialbeladenen Stuhl neben sich und eben solche Haufen um sich herum. Möchten Sie einen Tee oder einen Kaffee? Danke, das ist sehr freundlich, aber wir haben gerade noch einen getrunken, sagte Marlene. Ah, sehen Sie, da wir gerade über Mutationen sprachen. Sie liefern selbst ein schönes Beispiel. Kopf musterte Marlene ungeniert und freute sich an ihrem fragenden Blick. Ihre blauen Augen, schön und jung. Er schaute Marlene versonnen lächelnd mit leicht schräg geneigtem Kopf an, als betrachte er in stummer Faszination Erstaunliches. Blaue Augen gibt es erst seit ca. 10.000 Jahren. Sie bringen keinen wirklichen Vorteil, aber auch keinen Nachteil. Unter rein evolutionsmäßigen Kriterien, wobei man natürlich der Blauäugigkeit eher Nachteile unterlegen würde, einer Journalistin vom Nachrichtenmagazin ist das ja sicherlich nicht zu unterstellen. Sein Lächeln verzog sich zu einem Grinsen. Ihr Kollege und ich sind dagegen um einiges älter, uralt sozusagen. Interessant, sagte Marlene. Sie hatte ihren Spiralblock hervorgeholt. Dann halte ich mich doch mal an das gereifte Alter. Sie lächelte maliziös und schlug die beschriebenen Seiten nach hinten weg. Bevor wir beginnen, ist es vielleicht ganz gut, dass wir uns noch einmal über das Prozedere verständigen. Wir würden gerne, so Sie einverstanden sind, das Interview aufzeichnen. Wir beabsichtigen allerdings nicht, es als klassisches Interview zu drucken, sondern wir behalten uns vor, gegebenenfalls einzelne Aussagen aus unserem Gespräch zu zitieren. Wir arbeiten in der Redaktion zurzeit an einem Titel zum Themenkomplex Lebensmittelindustrie, Verbraucherschutz, Lebensmittelkontrolle und so weiter. Hier interessiert uns heute vor allem die Rolle der Wissenschaft und da hätten wir gerne einen Einblick und eine Einschätzung aus Ihrer Sicht. Soweit einverstanden? Fragte sie. Ja. Vielen Dank, dass Sie das noch einmal so dargestellt haben. Ich mache sowas ja nicht jeden Tag, nicht wahr? Er lächelte. Aber, er senkte die Stimme noch weiter ab, so weit hatten Sie das ja auch bereits kommuniziert. Ich bin einverstanden. Gut, dann denke ich, wir beginnen. Professor Kopf, mein Kollege hat das Aufnahmegerät ja schon startklar. Ja, gern, sagte der Professor und lehnte sich mit hinter dem Kopf verschränkten Armen zurück. Professor Kopf, Konsumentenschutz und freie Wissenschaft, ein Gegensatz? Fragte Marlene. Interessante Idee, sagte er, allerdings völlig abwegig. Zunächst, Universitäten sind öffentliche Institutionen. Sie sind über das für Wissenschaft zuständige Ministerium an die parlamentarische Kontrolle angebunden. Sie agieren im Rahmen eines Hochschulgesetzes und im Detail nach weiteren Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene, nach Bundes- oder nach Landesrecht. Die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Forschung und Lehre bezieht sich auf Fragestellungen, Inhalte, Methoden und Lehrmeinungen, aber in den Grenzen eines ethisch definierten Rahmens. Das doch einmal vorweg, um gleich etwaigen Vorstellungen eines rechtsfreien Raumes gegenüberzutreten. Professor Kopf saß lässig zurückgelehnt auf seinem Stuhl, die Arme noch immer hinter dem Kopf verschränkt, die Ellbogen nach außen, ein Bein übergeschlagen. Er hatte sich richtig breit gemacht, was schon etwas hieß bei diesem massigen Mann und blickte Marlene unverwandt an. Auch wenn dieser Blick im Grundton freundlich gestimmt war, so lag ihm eindeutig eine amüsiert-spöttische Note bei, die ins Überhebliche spielte. Es schien ihm, als ob Kopf sich Marlene gegenüber in ganz bewusster Weise so verhielt, als wüsste oder spürte er, dass sie normalerweise extrem gereizt auf solch männlich arrogant gespreiztes und väterlich herablassendes Verhalten reagierte. Aber hier hielt sie still. Wie lange? Sie saß geduldig wartend da, interessiertes, aktives Zuhören, aufrecht, leicht schräg, mit übergeschlagenem Bein, das sie von dem Professor abgrenzte. Nur ihr Fuß wippte leicht, wie der Schwanz einer Katze, deren Jagdtrieb geweckt ist. Ihre Beine hatte der Professor im Blick und mit Katzen kannte er sich aus, zumindest mit deren skelettierten Schädeln. Ohne seine Haltung zu ändern, lediglich seine Augen erschienen um eine Winzigkeit schmaler gezogen, setzte er fort. Ihre Frage suggeriert zweitens, dass die universitäre Forschung mit den Herstellern gemeinsame Sache macht, und zwar auf Kosten der Verbraucher, mit Verlaub. Das ist absurd. Was ist die Rolle der Wissenschaft bezüglich des Konsumentenschutzes? Sehen Sie, alle Maßnahmen zum Verbraucherschutz gehen ja auch wohl von der Annahme aus, dass der Konsument weniger weiß als der Hersteller oder Vertreiber von Waren bzw. Dienstleistungen. Daraus wird abgeleitet, dass der Konsument somit etwas im engeren oder weiteren Sinne kauft, ohne sich über die damit möglicherweise verbundenen Risiken und Auswirkungen im Klaren zu sein. Das ist die eine Sicht. Die Unterstellung, dass die Absicht des Produzenten ist, nehme ich jetzt einmal genauso raus wie die Informationsmöglichkeiten, die der Konsument im besten Falle hätte. Was ich als genauso denkbaren Fall herausstellen möchte, ist, dass auch der Hersteller tatsächlich nicht um alle möglichen Risiken und Folgen seines Produktes weiß oder wissen kann. Und hier kommen wir zur Rolle der Wissenschaft. Universitäre Forschung als Grundlagenforschung oder anwendungsbezogene Forschung kommt die Rolle des Wegbereiters und Aufklärers gleichermaßen zu. Unser Interesse ist es, Wissen zu generieren, beispielsweise das Wissen darüber zu erweitern, wie neue Wege für bestehende Probleme begangen werden können. Das beinhaltet ganz entschieden auch die Frage, welche Auswirkungen und Wechselwirkungen mit bestimmten Phänomenen verbunden sind. Universitäre Forschung ist so nachgerade das Gegenteil des von Ihnen angedeuteten Gegensatzes. Jeglicher jovialer Ton war verschwunden. Vor Ihnen saß ein bestens präparierter Prätor seiner Zunft, der höchstens und vielleicht noch innerlich grinste. Soweit die Nachhilfe in Staatsbürgerkunde, dachte er und war gespannt, wie Marlene weiter vorgehen würde. Sichtbar war, dass sie Kopf aufmerksam zugehört hatte und auch wenn man sie gut kannte, deutete nichts auf ihre innere Stimmungslage. »Professor Kopf«, sagte sie, »Sie beziehen sich sicherlich unter anderem auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sie im Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch geregelt sind.« »Richtig. Die Produktions- und Verarbeitungsrichtlinien. Nun, wir haben es hier mit einer überaus komplexen System zu tun. Die Food Value Chain« ist eine lange Kette. Sehen Sie, sie beginnt bei den, bei eigentlich Produktion vorgelagerten Bereichen, spannt sich über die Produktion, die Verarbeitung der Produkte, den Handel mit diesen Produkten bis hin zum Großverbraucher. Wenn Sie allein betrachten, was vorgelagert ist, Saatzucht, Düngemittel, Pflanzenschutz bzw. Tierzucht, die Gesamtheit der Futtermittel sowie alles, was mit Landwirtschaftstechnik zusammengefasst werden kann, dann ist das hochkomplex. Dann die eigentliche Produktion, Ackerbau und Viehzucht, Fischerei und so weiter und nicht zuletzt die Verarbeitung in erster oder zweiter Stufe, also etwa die Getreidemühlen und Schlachthöfe sowie die Bäckereien oder die fleischverarbeitende Industrie. Der gesamte Handel mit diesen Produkten, allen erdenklichen Geschäftsformen, schlussendlich die Großverbraucher wie Gastronomie, Kantine und so weiter. Dann haben Sie eine Vorstellung davon, was mit Food Value Chain gemeint ist. Da ist die Bezeichnung Agrobusiness als Industriezweig nicht unangebracht. Ich komme noch einmal zu meiner Eingangsfrage zurück. Handelt es sich dabei um eine aus der Sicht der Konsumenten nichts zu kontrollierende Komplexität? Fragte Marlene. Ihr Tonfall tendierte in Nuancen zu Ungeduld. Nun, für jeden der genannten Bereiche gibt es Standards und Rechtsvorschriften. Nehmen Sie das Bundesinstitut für Risikobewertung. Gegründet in der Folge der BSE-Krise als politikunabhängiges, wissenschaftlich orientiertes Institut und bewusst unabhängig gegenüber dem übergeordneten Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Es ist unter anderem auch für die Sicherheit in der Nahrungskette verantwortlich. Also auch hier ist es nicht so, dass jeder machen kann, was er will. Gerade diesem Institut wurde vorgeworfen, die Bewertung des Risikos nicht durch unabhängige Experten beurteilt zu haben, sondern lediglich durch von den Herstellern selbst in Auftrag gegebene Expertisen, sagte Marlene. Das betraf einen sehr begrenzten Teilbereich, eine Fragestellung zu Glyphosat. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Marlene strich sich eine Strähne hinters Ohr, wechselte das übergeschlagene Bein. »Gesetze setzen einen Rechtsrahmen«, sagte sie. »Ist die gelebte Praxis aus Ihrer Sicht kritisch zu betrachten?« Ich kann aus meinem etwas eingeschränkten Blick, wobei Sie wissen, man wirft uns Bewohnern des Elfenbeinturms ja gerne vor, wirklichkeitsfremd zu sein, er lächelte milde erhaben. Also ich kann nicht erkennen, dass kriminelle Machenschaften, die es sicherlich gibt, ein Nachjustieren erforderlich machen würden. Es schien nicht so, als würde Marlene hier noch einmal insistieren. So übernahm er und fragte, »Sie beschäftigen sich als Wissenschaftler vornehmlich mit Gentechnik, mit den sich populär niederschlagenden Ergebnissen, wie der Möglichkeit zu klonen oder dem Designen gewünschte Eigenschaften bei Pflanze, Tier und Mensch, verbinden die meisten Unbehagen oder Ängste. Sie befürchten Risiken und Auswirkungen, die als nicht kalkulierbar gelten und eine Bedrohung sehr existenzieller Art darstellen können. Völlig unberechtigt aus Ihrer Sicht?« »Das liegt sicherlich auch daran, dass es sich um ein sehr komplexes und kompliziertes Gebiet handelt. Der entstandene Zweig der Biochemie, gepaart mit mathematischen Rechenmodellen, ist selbst für klassische Biologen im Detail nicht ohne weiteres verständlich. Gleichzeitig, und da gebe ich Ihnen recht, verbinden einige hier mit Ängste, als züchten wir einen neuen, perfekteren Menschen und setzen ihn in Konkurrenz zum Bestehenden. Das sehe ich nicht.« »Und was machen Sie dann?« fragte Marlene. In der Betonung des »dann« hatte es für ihn eine lauernde Komponente. »Wir beschäftigen uns einerseits mit der Lehre und bilden Menschen auf höchstem Niveau aus. Andererseits füllt die Forschung einen Teil unserer Arbeitszeit. Und Frau Odefreu, um Ihre Frage gleich zuvorzukommen, eine der Aufgaben des eben angesprochenen Bundesinstituts für Risikobewertung, des BfR, ist auch die Beurteilung von Fragen zu gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Sie sehen, auch hier sind Kontrollmechanismen eingezogen.« Er hatte seine Aufmerksamkeit, während er seine Frage beantwortet, nicht von Marlene abgezogen. »Ich frage dennoch noch einmal«, sagte sie, »reichen die eingerichteten Monitoring-Systeme?« »Mit dem Gentechnikgesetz und der Gentechnik-Sicherheitsverordnung ist unter anderem auch geregelt, welche Sicherheitsanforderungen an gentechnische Arbeiten und an Anlagen hierzu, also Labore und so weiter, gestellt werden. Diese ist eine Überprüfung, und da liegt auch unser Labor hier. Wir arbeiten nach Sicherheitsstufe 2 des Gesetzes, das heißt, bei der von uns betriebenen Forschung ist nach dem Stand der Wissenschaft von einem geringeren Risiko für die menschliche Gesundheit auszugehen oder für die Umwelt. Ein geringeres Risiko ist immer noch ein Risiko. Folglich gibt es eine Überprüfung unserer Arbeit.« »Sie weichen der Beantwortung der Frage wiederholt aus«, sagte Marlene. »Sollte ich daraus schließen, es gibt ein Problem?« »Ihre Schlussfolgerung überlasse ich Ihnen.« Kopf lächelte Marlene provozierend an. »Als Wissenschaftler trenne ich Beschreibung und Wertung. Zunächst jedenfalls«, fügte er lächelnd an. Haltung bewahren gehörte ganz sicher zu Marlenes Maximen. Dennoch sah er, wie sie das Fußgelenk ihres übergeschlagenen Beines unwillkürlich anzog, streckte und drehte. Auch meinte er, dass ihre Stimme leicht flatterte, als sie ihm entgegnete, »Schließe ich dann richtig, dass Ihre Datenlage zur Beurteilung der Sachverhalte für eine evidenzbasierte Beurteilung nicht ausreichend ist?« »Sie wäre bauchbasiert, und mit diesem«, er lächelte versöhnlich an seinem Gewölbe hinabschauend, »möchte ich Ihnen tatsächlich nicht kommen.« »Damit wir die Datenlage für unsere Schlussfolgerung ein wenig optimieren, könnten Sie uns einmal die Unterschiede und Wirkungsweisen von Mutation erklären?« fragte er. »Gerne. Wie Sie vielleicht wissen, unterscheiden wir in Bezug auf den Ort der Veränderung drei Arten von Mutationen. Erstens die sogenannten Genommutationen, bei denen sich die Chromosomenzahl verändert. Zweitens die Chromosomenmutation, sogenannte Strukturmutation, also einhergehend mit der Veränderung des Chromosomaufbaus selbst. Und drittens die Genmutationen, die auch als Punktmutation bezeichnet werden, bei denen das Gen von der Veränderung betroffen ist. Letztere sind die, welche Ziel Ihrer Forschung sind? Richtig, Genome Editing sitzt hier an. Marlene kam ihm mit der nachfolgenden Frage zuvor. »Aus der Sicht der Konsumenten erscheint die Risikoabwägung, als würde mit zweierlei Maß gemessen«, sagte sie. »Bei mutwillig hervorgerufenen Mutationen im Sinne der Mutagenese durch Strahlen oder Chemikalien haben wir einen veränderten Organismus, der aber nicht als gentechnisch verändert gilt. Damit unterliegt er keinerlei Vorsichtsmaßnahmen. Im Ergebnis kann er genauso gefährlich für Mensch und Umwelt sein wie ein gezielt im Erbgut veränderter Organismus, für den es restriktive Auflagen gibt, beispielsweise beim Feldversuch. Da muss man sich entscheiden. Ich sehe eine Analogie zum Thematik des Schwangerschaftsabbruchs, auch wenn das nicht mein Fachgebiet ist. Ich meine, dass man, wenn man nicht einen kirchlichen Absolutheitsstandpunkt einnimmt, eine Grenze definieren muss. Das ist hier geschehen. Wir verfahren nach dem Grundsatz, dass Vorbehalte ausgeräumt werden müssen. Erst wenn nach dem Stand der Wissenschaft getestet unter den Sicherheitsstufen der Freilandversuche keine Umweltrisiken zu erkennen sind, wird behördlicherseits eine Freigabe erteilt. Auf der Basis einer EU-Richtlinie, die im Gentechnikgesetz ihre Umsetzung gefunden hat. Das ist ein bewusst anderer Weg, als er in der USA oder in China gegangen wird. Damit beschreiben Sie die eine Seite, sagte Marlene. Der Unterschied zwischen zufällig verändert und bewusst herbeigeführt ist gegeben, ich gebe Ihnen recht. Ihr Vorwurf ist nicht wegzudiskutieren, aber auch hier musste man sich entscheiden. Ihr Forschungsschwerpunkt bezieht sich auf die gezielte Veränderung durch Genome Editing, also das gezielte Herausschneiden oder Einfügen von genetischen Informationen. Auch das diskutieren Institutionen wie der Ethikrat. Was denken Sie, wird uns hier insgesamt erwarten? Fragte er. Die Möglichkeiten, die mit den vergleichsweise neuen Instrumenten des Genome Editing gegeben sind, erscheinen tatsächlich unbegrenzt. Wir erhoffen uns, vor allem genetisch bedingte Krankheiten begegnen zu können. Da setzen viele Betroffene ihre Hoffnung in uns. Gerade hat die Arbeit einer meiner Doktorandinnen einen Weg aufgezeigt, wie eine bestimmte Veränderung eines parasitären Genoms dieses in seiner Grundfunktion nicht verändert, wohl aber die Reaktion eines betroffenen Organismus gegen diesen deutlich verbessert. Dieses sind vielleicht vielversprechende Ansätze für Therapieformen. Also wieder nur ein Abwägen von Nutzen und Gefahr? Fragte Marlene. In diesem Moment klingelte sein Telefon. Oh, entschuldigen Sie, sagte er und hatte schon die Hand in der Hosentasche, um es herauszuziehen. Marlene sah ihn missbilligend ob dieses unprofessionellen Interviewverhaltens an. Er hob entschuldigend die Schultern, schaute kurz auf das Display, drückte den Anruf weg und bückte sich nach seiner Tasche. »Immer am Puls der Zeit, wie?« lachte Kopfbass brummend. »Wo waren wir stehen geblieben?« fragte er und wandte sich mit voller Aufmerksamkeit Marlene zu. »Beim Abwägen von Nutzen und Gefahr«, sagte Marlene. »Ah, richtig. Das erscheint mir die Geschichte der Erfindung der wissenschaftlichen Arbeit der Menschheit insgesamt zu sein. Alles, was einmal in der Welt ist, kommt nicht mehr aus ihr heraus, es sei denn, es stirbt aus«, fragte sie. »So ist es wohl. Und so berühren Sie auch hier grundlegende Themen einer Verantwortungsethik. Und verstehen Sie mich nicht falsch, darüber muss sich eine Gesellschaft verständigen. Sie muss sich diesem allerdings auch im globalen Maßstab stellen. Wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert.« »Gut, ich nehme Ihr Stichwort auf, Globalisierung. Auch in den Verhandlungen zu TTIP-Abkommen sehen Kritiker die Gefahr, dass hier Standards geschliffen werden. Sie auch?« Am Ende entscheidet die Politik darüber, wie es läuft. Im europäischen Denken vorsorglich, das heißt nach aufwendigen und vorgeschriebenen Prüfungen und auf der Basis häufig nicht eindeutiger wissenschaftlicher Ergebnisse. Weil die Unabhängigkeit der Forschung in Zweifel gezogen wird? Einer der Vorwürfe. Im amerikanischen Denken geht es um das Nachsorgeprinzip. Hier müssen die Firmen selbst den Nachweis von Unbedenklichkeit führen. Auf der Basis zum Teil deutlich abweichender Standards, sagte Marlene. Genau da setzen die Kritiker an. Ja, man ist risikobereiter und ein Verbot bedarf eindeutiger Nachweise. Was dazu geführt hat, dass sich mit nachweislich hochgesundheitsschädlichen Produkten Geld verdienen ließ. Wieder sieht man das als Einzelfälle an oder als symptomatisch. Ich bin wahrlich kein TTIP-Experte. Eine Harmonisierung ist sinnvoll, die Art der Verhandlung sicherlich kritisch. Was ist mit dem Missbrauch von Forschungsergebnissen, fragte er. Entschuldigen Sie, entgegnete Kopf, bei allem Rollentheater, was wollen Sie damit andeuten? Stimme und Haltung ganz professoral, belehrend und von oben herab. Wir haben uns einmal die hier am Institut betreuten Promotionen angeschaut, sagte Marlene. Sehr spannend, ergänzte er Wenn sich jemand mit Mutationen von Parasiten beschäftigt und herausfindet, dass diese bei Mäusen wohlgemerkt die Lust auf Salziges und Fettiges bewirken, dann kann man sich mit etwas Fantasie durchaus vorstellen, wie mit dieser Appetitlust der Verbraucher manipuliert wird, oder, Professor Kopf? Erschien von der Frage in keiner Weise ertappt. Weder zuckte der Fuß seines übergeschlagenen Beines, noch war an Gesten seiner Hände oder in seinem Gesicht irgendeine Regung erkennbar, die darauf hindeutete, dass seine Emotionen von einem wie auch immer gearteten Gewissen gewaltsam freigesetzt wurden. Kein unterdrückter Fluchtreflex und kein Angriff. Sein Kopf pendelte zwischen ihnen hin und her, während sich auf seinem Gesicht ein Lachen vorbereitete, das dann ungehemmt aus ihm herausbrach. »Das ist richtig gut«, prustete er. »Sie haben auch noch Fantasie?« Er lachte wie der Bass, brummend und mit sichtlichem Vergnügen. »Das, was Sie hier konstruieren, beruht auf Ergebnissen, die wir im Tierversuch mit Mäusen in einer definierten und damit sehr eingegrenzten Situation herausgefunden haben.« Er schüttelte sichtlich vergnügt seinen Kopf. »Dieses auf den von Ihnen fantasierten Fall zu beziehen, wird allein deshalb schon nicht funktionieren. Außerdem erfolgt unsere Arbeit hier nach Sicherheitsstandards, die einen möglichen Missbrauch ausschließen sollen. Aber zugestanden, der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Nehmen Sie Orwell 1984. Die Vorstellung einer vollständigen Überwachung entsetzlich als Vorstellung, und doch haben wir heute eine freiwillige Datenabgabe in einem damals unvorstellbaren Ausmaß und ohne, dass es die meisten Menschen groß stört. Das hat man sich eben nicht vorstellen können. Was ich meine, man kann sich alles vorstellen und dann kommt es doch noch einmal ganz anders. Die von Ihnen ins Spiel gebrachten Missbrauchsmöglichkeiten bestehen so gesehen grundsätzlich. Sie bedürfen dann aber auch einer erheblichen kriminellen Energie. Technisch scheint das nicht besonders schwierig zu sein, vorausgesetzt man kommt an die entsprechenden genmanipulierten Parasiten heran, sagt er. Selbst die können Sie heute in jedem halbwegs ausgestatteten Labor erstellen. Das kann man als einen Prozess der Demokratisierung sehen oder der Profanisierung. Wir werden lernen müssen, damit umzugehen. So wie wir gelernt haben, mit größeren Bedrohungen umzugehen. Information und Transparenz sind zwei Errungenschaften der Aufklärung und Ihrem Magazin kommt hier zweifellos Verdienst zu, nicht wahr, Herr Hillinger? Professor Kopp wandte sich zum ersten Mal direkt an ihn und zog seinen Blick von Marlene ab. Ich habe Ihr Interview mit meinem Schulfreund Jos Benson gelesen, sehr interessant. Weil es auch hier um die Themen Gemeinwohl und unternehmerische Verantwortung ging, hakte Marlene ein. Ein Aspekt, nur ein Aspekt, antwortete Kopf und lächelte freundlich. Marlene strich sich eine Strähne hinter das Ohr. Professor Kopf, wie definieren Sie die Rolle der Forschung? Fragte er. Kopf lächelte wie Mephisto im Angesicht der Gretchenfrage. Ich bleibe dabei, aus meiner Sicht liefert sie Erkenntnisse und Wissen. Sie sollte ethisch fundiert sein und wir brauchen durchaus Regeln, die auch hier das Handeln bestimmen. Wissen ist nicht kriminell. Wie dieses Wissen angewandt wird, das kann kriminell sein. Eines ist aber klar, und Sie sagen es bereits, wenn etwas in der Welt ist, bekommen Sie das nicht mehr aus der Welt heraus. Reichen die hierzu bestehenden Kontrollmechanismen Ihrer Meinung nach aus? Fragte Marlene. Sie reichen zum jetzigen Zeitpunkt nach meiner Einschätzung tatsächlich aus. Allerdings, nun, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war gerade für ein paar Tage in Griechenland im Urlaub wohlgemerkt und habe einige antike Städten besucht, unter anderem auch Olympia. Wenn Sie die Geschichte der antiken Olympischen Spiele betrachten, dann ist es erstaunlich, wie von Mal zu Mal die Auflistung dessen, was als Vorteilsnahme verboten wurde, länger wurde. Aus der Sicht der Athleten geht es um einen privaten Vorteil. Was das übertragen auf die Ebene von global agierenden Konzernen bedeuten kann, haben einige Beispiele aufgezeigt. Was ich damit sagen will, ist, dass wir kriminellen Machenschaften immer hinterherhinken werden. Grundsätzlich besteht stets Potenzial. Und bitte, so meine ich es, Potenzial. Jeder kann heute einen Molotow-Cocktail basteln. Das Netz liefert Anleitung für jeden erdenklichen Unfug oder kriminellen Akt. Das klingt kulturpessimistisch, sagte er. Professor Kopf schürzte die Lippen, zog hörbar Luft durch die Nase, schnaubte wie resigniert aus. Kultur ist keine feste Größe, sagte er, immer noch Marlene betrachtend. Ihre Rolle, also die Rolle der Presse, ist es hier aufzuklären. Deshalb hat es mich gefreut, einige Gedanken zur Rolle der wissenschaftlichen Forschung einbringen zu dürfen. Ich sehe uns da in einem Boot, er lächelte erst ihm und dann Marlene zu. Ihre Einschätzung klingt nur halbwegs beruhigend, Herr Professor, sagte er. Mir scheint das Problem in den doch wohl nicht absehbaren Möglichkeiten zu liegen.
Aber da werden Sie schon am Ball bleiben, nicht wahr?
Unser Motto, nun quam otiosus, niemals müßig, gilt ja auch für Sie. Er lachte wieder basstief und wummernd. Nun, ich glaube, unsere Zeit ist schon abgelaufen und ich bin leider durch einen Termin nach hinten heraus begrenzt. Hätten Sie noch eine Frage, die Sie unbedingt geklärt wissen möchten? Er lächelte Marlene wieder jovial, väterlich fragend an. Sie klappte ihren Spiralblock zu, steckte den Stift dazu, legte ihn auf den Schoß und faltete die Hände darüber wie zum abschließenden Vater unser. Wir bedanken uns für die aufschlussreichen Auskünfte, sagte sie ihrerseits mehrdeutig lächelnd. Sie nickte dem Professor zu, steckte mit einem Seitenblick zu ihm Stift und Block in ihre Tasche. Er stoppte das Aufnahmegerät und verstaute es. Marlene wirkte angespannt, fast verkrampft, emotional angefasst. So, wie sie das Interview geführt hatte, das entsprach nicht ihrer Art zu fragen. Irgendetwas an Professor Kopf triggerte einen verborgenen Kern. Zumindest dürfte sie mit dem Ergebnis zunehmend unzufrieden gewesen sein. Sie hatte sich wiederholt eine Haarsträhne hinter das Ohr geklemmt, was für eine öffentliche Situation wie diese sehr ungewöhnlich war. Sie waren alle drei aufgestanden. Professor Kopf, sagte Marlene und reichte diesem die Hand, die ihn deutlich auf Abstand hielt. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Es war mir eine Freude. Kopf verbeugte sich wie ein Kavalier alter Schule und wandte sich dann ihm zu und reichte ihm zur Verabschiedung ebenfalls die Hand. Herr Hillinger, ich will es Ihnen dann doch nicht verschweigen, welche Stelle mir an dem Interview so gut gefallen hat. Kopf sah ihm direkt in die Augen. Dass es Ihnen gelungen ist, Jost den Satz über die Freiheit zu entlocken, charakterisiert diesen Mann in einer Weise, von der Sie gar nicht wissen können, wie. Das hat mich sehr an früher erinnert. Kopf hatte das Kinn eine Nuance vorgeschoben und es dann in ein Lächeln zurückgeführt, das einen melancholischen Touch hatte. »Machen Sie es gut«, sagte der Professor. Immer noch lächelnd klatschte er leise in die Hände, als würde er einen Spuk beenden wollen, und stand dann da wie ein Konferencier, der den Abgang seiner Gäste für die Anmoderation des nächsten Gags nutzte. Er ließ Marlene den Vortritt und sie verließen das Büro. Auf der Treppe und dem Weg zum Auto schwieg sie, vermied es, ihn anzusehen. Er öffnete den Wagen auf ihrer Seite, bewunderte wieder, wie sie einstieg und sich setzte und drückte die Tür leise zu. Genau genommen war da ein zu viel an Schwung, ein Überschuss an Energie gewesen, eine leichte Eckigkeit in der Bewegung. Als er seinen Platz eingenommen hatte, steckte er zwar den Schlüssel ins Schloss, startete den Wagen aber nicht, sondern saß da und wartete. Marlene schaute stur geradeaus. Sie schob das Kinn vor und zurück und ihre Wangenmuskulatur arbeitete, als kaute sie Unverdauliches. Er holte sein Smartphone aus der Hosentasche, entsperrte es, öffnete die Fotobibliothek und tippte auf das zuletzt aufgenommene Bild. Neben der Fußspitze seines angeschnittenen rechten Beines und seiner Tasche am linken Bildrand lag ein Haufen verrutschter DIN-A4-Blätter. Obenauf, etwas schräg liegend, war eine Seite zu sehen, auf der eine E-Mail ausgedruckt war, jedenfalls deutete die Gestaltung des Kopfes darauf hin. Er zog den Bildausschnitt größer und las den Text, indem er den Bildausschnitt wiederholt verschob. Er wechselte zum vorhergehenden Bild, das von der Aufnahmequalität keinen Unterschied machte. Er sperrte das Telefon, behielt es in der Hand. Marlene hatte ihre Haltung nicht verändert. Als der zweite Wagen neben ihnen auftauchte und der Fahrer gestikulierend fragte, ob der Parkplatz frei würde, platzte es aus Marlene heraus. »Das war Mist!« »Das weiß ich. Du brauchst gar nichts zu sagen.« Sie starrte weiter gerade vor sich hin, schüttelte dann wie resigniert den Kopf.
Der Mann hat mich von Anfang an provoziert und ich bin ihm aufgesessen. Super professionell, sagte sie sarkastisch und zog die Unterlippe ein, als wollte sie sich selbst beißen. Was? Hatte ich so in Rage gebracht? Sie schwieg, schaute kurz zu ihm herüber und stieß hörbar genervt Luft aus. Ah, sagte sie, und es klang resigniert und wütend zugleich. Sie schüttelte den Kopf, was ihm als Wahrnehmung eindeutig und hinsichtlich des Professors doppeldeutig erschien. Als er das Bundesinstitut für Risikobewertung ins Spiel gebracht habe, habe ich auch gleich angebissen. Und ja, ich bin auch bei der Gentechnik gleich wieder reingegrätscht. Sie zog die Lippen wieder schmal. Vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest die weiteren Fragen gestellt. Ich denke, das ist für den Ausgang ganz unerheblich, sagte er. Auf Benson hat er auch direkt angespielt, sagte sie, ist ja logisch. Angriff ist die beste Verteidigung, nur gut, dass es kein Interview war. Ich fand's nicht schlecht, er grinste breit. Marlene sah ihn misstrauisch an. Und wieso das? Fragte sie gereizt. Nun, ich habe da ja eben einen Anruf bekommen. Ja, auch super professionell. Und dann hast du noch ewig gebraucht, bis du es ausgestellt und in deiner Tasche verstaunt bekommen hast. Der Anruf war fingiert. Ich wollte ein paar Fotos machen. Warte. Er entsperrte das Telefon erneut, grinste. Geht doch, sagte er und reichte ihr das Telefon. Unglaublich, sagte sie. Sie zoomte in das Foto, verschob den lesbaren Ausschnitt hin und her. Ihr Blick wechselte mehrfach vom Bildschirm zu ihm und zurück. Die verneinende Pendelbewegung des Kopfes und ihr ungläubiges Staunen bildeten eine wunderschöne Symbiose. Gleich zu Beginn, als ich das Aufnahmegerät aus der Tasche holte, bin ich gegen einen der Stapel gestoßen und als ich ihn wieder zusammenschieben wollte, lag da dieses Blatt oben auf. Kopf druckt offenbar einige seiner E-Mails aus, denn der Haufen bestand nur daraus. Diese lag oben auf und da dachte ich mir, von dieser Mail, da hätte ich gerne ein Foto. Und wieso schaffst du das dann, dass dich Glücksfeld auch noch zufällig jemand anruft? Nix Zufall. Du kannst auch deinen Klingelton selbst abhören, muss man nur vorbereitet sein. Unglaublich. Sie sah ihn an und doch schien ihr Blick nicht ganz gegenwärtig. Ich glaube es einfach nicht, sagte sie. Das ganze Gespräch, die Mail, das ist doch alles von vorne bis hinten inszeniert. Er spürte, wie ihre aufgestaute Wut dabei war, sich einen Weg zu suchen. »Fahren wir?« fragte er. »Ja, los, weg hier«, sagte sie. Er zirkelte den Wagen aus der Parklücke, für die ein direkter Nachfolger schon bereit stand und stoppte die Musik, deren lässiger Swing Marlene zu einer missbilligen Geste in Richtung des Radios veranlasst hatte. Während der Fahrt über den Westring schaute Marlene aus dem Seitenfenster, vermied so, mit ihm Blickkontakt aufzunehmen, war offensichtlich damit beschäftigt, sich wieder einzukriegen. Sie schüttelte den Kopf, stieß atemschnaubend aus oder fluchte leise vor sich hin. Dazu wechselte sie sichtlich wütend wiederholt die Sitzposition. Das Interview einzuordnen war seiner Ansicht nach einfach. Im Verlauf ihrer Begegnung war Professor Kopf vom leicht versponnenen Wissenschaftler in einen Hüter des Abendlandes mutiert. Seine Körperhaltung, die Modulation seiner Stimme, die wohlgesetzten Gesten, seine Antworten wie zurechtgelegt, wie mehrfach erprobt. Ein Wissenschaftler, der sich im Abwägungsprozess zwischen forschendem Möglichkeitshorizont und gesellschaftlichem Schutzbedürfnis rechtlich verantwortet eingebunden fühlt und das darzustellen weiß. Abgeklärt, sachlich und ohne große Leidenschaft in die eine oder andere Richtung zu zeigen. Ob das auch tatsächlich der Praxis entsprach, nicht zu beantworten. Man konnte es als die überzeugende Überlegung eines Intellektuellen nehmen oder aber als kaschierende Kommentare eines Kriminellen, bis der Nachweis geführt war. Das galt auch für ihren Verdacht Hoxo betreffend, nicht zu beantworten. Und was mit Marlene los war, das würde sie, so wie er sie kannte, selbst nicht offenlegen wollen. Als er den Wagen auf die Autobahn lenkte, fragte sie, »Glaubst du das, was in der Mail steht?« Ihre Aussage im Tonfall so, als halte sie eine kritiklose Annahme ihrer Richtigkeit für absolut absurd und abwegig. »Es ist eine Möglichkeit. Du hältst die Mail für fingiert?«
Ich glaube wirklich, dass das alles von vorne bis hinten durchdacht war. Er hat es so eingerichtet, dass du den Stuhl neben dem Stapel nehmen musstest, auf dem die Mail lag. Und er hat dich kaum angeguckt, selbst bei der Beantwortung deiner Frage, als wollte er, dass du dich unbeobachtet fühlst. Auch unsere Fragen hatte er für sich vorweggenommen und jeden Inhalt persönlich nichtssagend auf die bestehenden Rechtsrahmen zurückgeführt. Sein ganzes Gehabe, komplett inszeniert. Wenn das so ist, und ich sehe das so, dann solltest du die Mail finden. Von wegen zufälliger Mutation von rumliegendem Material. Was für ein Quatsch! Ihr Ärger über sich selbst schien ein Ventil gefunden zu haben. Marlene neigte eindeutig zum Modus Angriff ist die beste Verteidigung. Er hat dich angeguckt. Und das mit ziemlichen Auswirkungen bei dir. Was los? Nichts, sagte sie. Natürlich war das gelogen und doch war darin, dass sie eben nichts preisgeben würde. Okay, sagte er. Selbst wenn ich die Mail finden sollte, kann die Mail wahr oder fingiert sein. Ist sie fingiert, dann wird ihre Funktion sein, abzulenken. Was sonst? So wie wir denken, abzulenken vom Duo Benson und Kopf. Marlene nickte und aus der bekräftigenden Art, wie sie das tat, schloss er, dass dieses ihre Deutung war. Nehmen wir aber an, sie stimmt. Was dann? Wer ist dann die Person, die die Sache ins Rollen gebracht hat? Also, wie kommt die Arbeit der Abelberg in das Büro von diesem Chefingenieur bei UNO? Da hat sie ja Selina gefunden. Durch den Ingenieur selbst? Wie das? Durch Kopf und Benson? Oder allein durch den Professor? Oder nochmal anders, zwar auf dessen Hinweis, aber ohne dessen Beteiligung, also allein durch Benson? Was ist mit der Doktorandin? Glaube ich nicht, sagte Marlene. Ja, ich weiß. Glaube ich aber nicht. Du gehst doch nicht mit deiner Doktorarbeit in dieser Form hausieren. Vielleicht wäre die Dame doch mal in den näheren Blick zu nehmen, sagte er nachdenklich. Die wendet sich an den Ingenieur so nach dem Motto, wollen Sie mal den Absatz steigern? Die Motivkette finde ich komplett abwegig. Was soll sie davon haben? Nee, gebe ich zu. Vordergründig nicht sehr logisch. Aber nochmal anders. Wenn der Ingenieur prüfen sollte, ob Kopf mit seiner fixen Idee recht hatte, dass es technisch funktioniert, es also möglich ist, Kartoffelchips mit Hoxo zu, ja, wie nennt man das, anzureichern oder zu kontaminieren. Auch das könnte eine gemeinsame Sache der beiden Großkopferten sein oder eine Aktion zur Abwehr. Dann wäre da mit dem Ingenieur eine weitere Person, die eingeweiht ist und man sowas von erpressbar spricht für Abwehr, sagte sie entschieden. Aber irgendwer müsste Hoxo in den Produktionsprozess einschleusen. Das muss ja gar nicht innerhalb der eigentlichen Produktion laufen, sagte sie. Das ginge eventuell auch über Zutaten, die von außen kommen. Sie strich sich eine Strähne hinter das Ohr. Das bringt uns alles nichts weiter. Wer ist die unbekannte Person, von der Kopf in der Mail annimmt, dass sie existiert und von der er glaubt, dass sie den Missbrauch von Hoxo zu ihrer Sache gemacht hat? Sie holte ihren Spiralblock und einen Stift aus der Tasche, schlug eine leere Seite auf und setzte ein großes Fragezeichen in die Mitte, das sie eine Weile stumm betrachtete. Jedenfalls zeigten ihm das seine längeren Seitenblicke, die er aufgrund der entspannten Verkehrslage riskieren konnte. Wenn die beiden uns mit unseren Interviewanfragen als Instrument dieser Person sehen. Und dass wir zufällig Benson und Kopf interviewen, ist ja nun aus deren Sicht wirklich nicht wahrscheinlich. Dann, sie sah ihn zum ersten Mal wieder direkt an, dann wäre die gesuchte Person Lara. Ihr nach der Nennung des Namens gesetztes Fragezeichen klang schwach und nicht nach Bingo, nach gefundener Lösung, eher so, als fiele ihr niemand anderes ein. Das gilt nicht für das Interview mit Benson, das weißt du auch, sagte er. Das stimmt, sagte sie, aber Kopf hat die Mail geschrieben und nicht Benson. Und dann? Umgeschwenkt? Der Inhalt der Mail ist nun doch wahr? Ihre Blicke trafen sich kurz. In seinem mochten Wut und Resignation unabgemischt beieinander liegen. Sie zuckte mit den Schultern, drehte den Kopf von ihm weg und schaute wieder aus dem Seitenfenster. Keine Fakten, nichts als Spekulation, ich hasse das, stieß sie hervor. Er drückte das Gaspedal durch und setzte zum Überholen an. Lara, immer wieder und wieder, Lara.